Daily Crime Podcast.
In der letzten Folge haben wir dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, in einen echten Jahrhundert-Hack eingeführt. Den Datenklau bei der Online-Dating-Plattform Ashley Madison im Jahr 2015, die zu dem Zeitpunkt weit über 30 Millionen Nutzer zählte. Wer hat die Plattform infiltriert? Was hat die Suche nach den Schuldigen ergeben? Und warum trägt auch die Betreiberfirma eine gewisse Mitschuld an dem ganzen Vorfall? Diesen und weiteren Fragen sind wir in Teil 1 nachgegangen. Heute sprechen wir über das, was danach kam, und geben dir am Ende der Folge sogar noch ganz konkrete Tipps an die Hand. Wenn man Ashley Madison ganz klassisch mal bei Google eingibt und man sucht sich jetzt nur die Treffer raus, die ja, also so Blogposts oder Artikel, die wirklich einfach nur von ganz normalen Bloggern irgendwie generiert worden sind, man findet unfassbar viel. Also es haben sich, wie die Hyänen im Grunde,
ja,
hat man sich auf diesen Datensatz gestürzt und das ja bis ins Mark durchanalysiert.
Ja, also wie ich schon vorhin sagte, Daten sind für uns Programmierer einfach ein wahnsinnig tolles Spielzeug. Mhm.
Ich habe eine Seite gefunden, die hat sich im Grunde nur damit beschäftigt, die Daten zu visualisieren.
Aha.
Und was hier so raschelt, ist übrigens meine Fallakte. Und ich finde es bemerkenswert. Man konnte aus diesen Datensätzen also wirklich Sachen rauslesen. Also da möchte ich, das würde ich nicht wollen, dass jemand das über mich weiß.
Ja.
Also hier kannst du wirklich, also gut, harmlos ist natürlich so, da wurde so ein bisschen die Userverteilung irgendwie ausgewertet. In welchen Regionen sind die meisten Nutzer? Okay, gut. Mhm. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Standard.
Ja.
So. Aber das geht ja so weit ins Detail, dass du sogar wirklich sexuelle Präferenzen analysieren konntest.
Ja.
Und das gibt ja auch Aufschluss darüber, was du auch angeben musst, wenn du dich da erstmal registrierst bei Ashley Madison. Also, um mal kurz zu zitieren, du kannst zum Beispiel eingeben, ob du eher so dominant, mastermäßig unterwegs bist oder submissive slave, also genau das Gegenteil, dass du gerne beherrscht wirst. Besonders schön finde ich, I'm looking for someone who can teach me. Ja, oder eben die andere Seite, someone I can teach. Und ich stelle mir das jetzt gerade, da ging das Kopfkino bei mir natürlich direkt los, stell mir vor, du bist Lehrer. Und dann gibst du da ein, ich suche jemanden, den ich schön belehren kann.
Ja.
Wir reden da jetzt so locker, flockig drüber, aber ich glaube, Alter, das kann Karrieren zerstören.
Absolut. Das gab ja auch viele mit Militäradressen.
Mhm. Da war ja eigentlich alles dabei.
Ja.
Da waren Leute aus der Politik, Militär, ja, wie du sagst, Showbusiness, Persönlichkeiten.
Ja, die kannst du ja dann gar nicht mehr ernst nehmen, wenn du solche Sachen über sie weißt.
Ja, nicht, das ist ja noch harmlos. Ernst nehmen ist das eine, aber ich glaube, die haben dann unter Umständen keine Einnahmequellen mehr.
Mhm.
Irgendwie. Ja, und dann kamen natürlich noch ganz andere interessante Sachen zum Vorschein. Und da kommen wir jetzt zum Thema weibliche Nutzer.
Genau.
Das ist nämlich, und jetzt kommen wir nämlich so ein Bereich, auch darauf laufen viele Analysen hinaus, die in diesem ganzen Thema weibliche Nutzer den eigentlichen Skandal sehen. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was es mit den weiblichen Nutzern bei Ashley Madison auf sich hat.
Genau, die Sache mit den Damen, die bei Ashley Madison unterwegs waren, war nämlich so, das waren gar keine Damen. Es waren einfach nur kleine Computerprogramme, also sogenannte Fake-Profile, die auch Nachrichten geschickt haben. Unter den 5 Millionen weiblichen Nutzern, die Ashley Madison angeblich hatte, haben sich nur 12.000 mehr als einmal angemeldet. Das ist weniger als 1%.
So wenig Frauen für so viele Männer.
Mhm. Und nur 9.000 der 5 Millionen haben jemals auf eine Nachricht geantwortet.
Okay.
Und dann gab es natürlich noch in den Daten, aus den Datenanalysen kam auch raus, dass ganz viele eben eine gleiche IP-Adresse hatten. Das heißt, sie wurden von der gleichen Person angelegt. Und was einfach darauf schließen lässt, das waren gar keine echten Menschen. Das heißt, die Männer waren da Aber die Frauen waren nicht da.
Da müssen wir noch mal kurz drauf eingehen. Wenn du sagst, das waren keine echten Frauen, das war offenbar ein Algorithmus. Also ich denke da jetzt an Chatbots.
Genau, das waren Fembots.
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 Fembots, sehr schöner Name. Das heißt, die Männer haben geschrieben mit einem Algorithmus.
Genau, sie haben mit einer kleinen künstlichen Intelligenz, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine künstliche Intelligenz war oder ob es einfach nur stumpf angelegte weibliche Nutzerprofile waren.
Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das merke ich doch irgendwann, spätestens nach dem dritten Satz, dass ich da nicht mit einer echten Person spreche.
Ja, aber dann hattest du schon deine ersten Credits verbraucht und musstest wahrscheinlich ein neues Paket kaufen.
Okay. Jetzt ist es aber so, also Chatbots ist ja jetzt, also wir kennen das ja so aus dem Kundenservice, ne? Also wir wissen ja, dass ganz oft, wenn wir irgendwie ein Anliegen haben, Kundenservice und man hat die Chat-Option, also ich weiß ja als normaler Mensch, das ist ein Chatbot und ich weiß, heute im Jahr 2020 sind die schon ganz gut. Mhm. Also ich glaube, man merkt es auch oft nicht tatsächlich, dass man mit einem Chatbot spricht, aber wir sprechen über Service-Geschichten, ja. Also wir sprechen über Sachen wie, wo finde ich denn die, keine Ahnung, Adresse XY oder wo ist mein Paket? Also sind ja sehr, sehr stumpfe Abfragen. Und die Chatbots, also sagen wir mal, je stumpfer die Anfrage, umso besser der Chatbot. Jetzt haben wir es aber 2015 und wir wissen, in der IT- oder Technologiewelt 5 Jahre, das ist ja 80 Millionen Lichtjahre. Ja. Waren denn die Chatbots damals schon so gut, dass die Männer so hinters Licht führen konnten? Weil die Absprungrate oder die Abmeldequote war ja eher gering bei Ashley Madison. Aber wie wir eben gelernt haben, wahrscheinlich wegen der Knete.
Ja. Ja, und wenn du erstmal investiert hast, dann bleibst du auch erstmal da und hoffst ja auf einen Erfolg. Aber dadurch, dass du ja einen sehr kleinen Themenkomplex hast, es geht ja nur um eine Affäre, kann es sein, dass diese Algorithmen einfach nur auf diesen einen Themenkomplex trainiert worden sind und da ziemlich gut antworten können?
Da fällt mir ein, dass ich in der Recherche gelesen habe, dass es eine ehemalige Mitarbeiterin gibt, die Ashley Madison sogar verklagt hat auf mehrere Millionen Dollar Schadensersatz. Mhm. Ist ja in den USA ein bisschen leichter als hier. Da kann ja der Kaffee zu heiß sein und dir werden schon 2 Millionen zugesprochen, so nach dem Motto. Und die hat erzählt, dass die unter diesem Druck zusammengebrochen ist. Die hatte nämlich die Ansage, innerhalb weniger Wochen 1000 Fake-Profile anzulegen, um eben genau das zu machen, was wir eben beschrieben haben, Männer algorithmisch hinzuhalten.
Und das Geld aus der Tasche ziehen.
Und die Frau hat verloren. Die Klage wurde fallen gelassen. Echt? Also die wurde vom Gericht nicht zugelassen.
Aha. Ja. Weißt du warum?
Nein.
Schade.
Leider nicht. Du bist ein IT-Kenner, ich bin leider kein juristischer Kenner. Aber ja, die wurde halt fallen gelassen, die Klage, die ist damit nicht durchgekommen, aber es gibt ja schon ein bisschen Einblick in das Geschäftsgebaren.
Ja.
Wie damals gearbeitet wurde.
Ja. Das ist halt auch wieder so ein Hinweis, dass es eventuell doch ein Inside-Job war.
Okay.
Weil ich weiß nicht mehr, wo ich das genau gelesen habe, aber ich habe auch gelesen, dass die Mitarbeiter nicht zufrieden waren. Die Arbeitsbedingungen waren nicht gut. Ich habe heute, weil es mich interessiert hat, nochmal bei Glassdoor geguckt, um zu schauen, wie so die Arbeitsbedingungen bei Ruby Live sind. Mhm. Und da haben sie eine volle Punktzahl. Also
komisch.
Scheint sich verbessert zu haben.
Glassdoor ist quasi ein Bewertungsportal für die IT-Branche.
Genau, und für Arbeitgeber.
Mhm. Okay. Also Kununu für
Tech
sozusagen. Ja. Okay. Ja, das ist ja schon ganz schön heftig. Und das hat ja, finde ich, in der Berichterstattung so den eigentlichen Hack ja schon fast überlagert.
Ja.
Irgendwie. Ja. Diese Sache mit den Fembots. Heute ist das nicht mehr so. Heute, ich glaube, das können wir jetzt schon sagen, Ashley Madison gibt es immer noch.
Unter dem gleichen Namen.
Sogar. Unter dem gleichen Namen. Und tatsächlich haben die jetzt sehr, sehr viele echte weibliche Mitgliederin.
Ja, Die globale Rate von Männern zu Frauen ist 1 zu 1,1. Also sogar ein Tick mehr Frauen.
Genau. Und damals, also damals vor 5 Jahren, war das dann 1 zu, also wenn die Frau 1 ist, 1 zu 100
ja.
oder 200.
Mehr.
Also verschwindend gering irgendwie. Ja, das hat natürlich ganz schön für Aufsehen gesorgt, diese Sache mit den Fembots. Aber das ist ja irgendwie fast noch harmlos im Vergleich zu dem, was natürlich dann sich auf der persönlichen Ebene abgespielt hat.
Ja.
Und jetzt wird's echt unangenehm, muss man fast sagen. Denn natürlich haben sich viele Leute wirklich einen Spaß draus gemacht, die Leute zu identifizieren.
Mhm.
Und also und zu erpressen.
Ja.
Ich muss ganz einfach sagen, du hast es ja eben gesagt, da sind ja Leute aus dem Militärkontext und auch sehr viel aus dem kirchlichen Kontext. Also viele Priester und Prediger, also Leute, die eigentlich höchste Moralvorstellungen predigen und dafür einstehen, sind rege Nutzer dieser Plattform gewesen.
Ja, die Erpresser haben die Daten genutzt, um dann Briefe aufzusetzen und diese Nutzer mit $500 bis $2,000, also noch bezahlbaren Summen, zu erpressen.
Und es wurde wahrscheinlich auch bezahlt.
Das denke ich schon.
Ja.
Ja.
Das wurde jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, es liegt ja auf der Hand irgendwie.
Es gab sogar 2 Männer, die dadurch so unter Druck gesetzt worden sind, dass sie Selbstmord begangen haben.
Das finde ich ist ganz schön heftig, weil einer dieser Fälle, das war ein Priester aus den USA. Ich muss mich entschuldigen, Priester, Prediger, Pastor, Pfarrer, ich weiß es nicht, aber eben jemand, der Angestellter der Kirche war. Und dieser Fall ist auch, da gibt es einen Beitrag auf YouTube. Und das ist schon tragisch, weil auch die Familie sich zu Wort meldet und auch sagt, also der Betroffene hatte 2 erwachsene Kinder und eben eine Frau hinterlassen. Und die haben gesagt, mein Gott, wir hätten das alles verziehen.
Ja.
Irgendwie. Und trotzdem sah dieser Mann keine andere Lösung, als sich eben das Leben zu nehmen. Und ich finde, da hört der Spaß irgendwie auf, wenn wir überhaupt hier von Spaß reden können.
Absolut.
Irgendwie. Und ich weiß nicht, ist das Hackern eigentlich so bewusst oder? Ich weiß, du bist keine Hackerin, aber ich glaube, du kannst dich vielleicht noch am ehesten einfühlen. Aber ist einem das denn nicht klar, wenn man sowas macht?
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich finde es wichtig, dass man sich mit den Konsequenzen als Hacker auseinandersetzt und dass man sich auch ganz genau überlegt, wem möchte ich eigentlich schaden? Was möchte ich mit meinem Hack erreichen? Und in diesem Fall ging es aus meiner Sicht komplett am Ziel vorbei. Ashley Madison ist der Teilnehmer, der am wenigsten Schaden erlitten hat. Klar, sie haben einen finanziellen Schaden, sie haben einen Ansehensschaden, aber das, was in den Familien passiert, das übersteigt das um ein Vielfaches. Und ich finde, die Hacker hätten auch anders vorgehen können.
Wie hätten sie denn vorgehen können, deiner Meinung nach?
Sie hätten die Daten nicht so veröffentlichen müssen. Sie hätten es anonymisieren können. Sie hätten vielleicht auch einfach nur den Quellcode veröffentlichen können. Das hätte ja schon gereicht mit den Fembots.
Aber das haben sie ja zum Teil schon gemacht, glaube ich, mit dem Quellcode, ne?
Das haben sie gemacht, aber eben diese Nutzerdaten, das hätten sie sich auch sparen sollen.
Was sie ja auch gemacht haben, wo ich sage, ja, das ist auch noch okay, weil moralisch sehr fragwürdig, was sie ja noch gemacht haben, ist, wir haben es auch in der Fallbeschreibung schon gehört, die haben auch so ein bisschen internen E-Mail-Verkehr des CEO ausfindig gemacht. Und tatsächlich hat der CEO oder beziehungsweise das Management-Team hinter ihm darüber nachgedacht, eine App zu launchen. Arbeitstitel war Wie heißt es meine Frau? Oder Rate My Wife, wo es eigentlich nur darum gegangen wäre, die Ehefrauen zu bewerten. Oh, also Männer hätten da Fotos ihrer Frauen hochladen können und dann hätte es ein Bewertungssystem gegeben und dann hättest du halt sagen können, so nach dem Motto Hot Milf oder...
Und das kannst du denn beim Pokerabend mal vergleichen?
Genau.
Nein.
Doch, das war tatsächlich... Und das finde ich dann wiederum okay.
Ja.
Das haben sie auch öffentlich gemacht, aber darüber hat keiner gesprochen. Ich habe eine einzige Quelle, glaube ich, gefunden, oder lass es mal 2 gewesen sein, wo das wirklich mal ein Thema war.
Und ja.
Ich finde das, also Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre kein guter Hacker, weil ich komplett andere Moralvorstellungen habe.
Ich auch.
Aber ich finde so diese Sachen halt mit Established Man und die Sachen mit der App.
Ja.
Das wäre das gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das mache ich jetzt öffentlich, ja, weil das geht ja nun mal gar nicht.
Aber vielleicht war es denen auch wirklich nicht klar. Und vielleicht war denen auch wirklich nicht klar, dass so schnell weitere Hacker kommen und darauf Suchmaschinen aufsetzen, dass es eben für jeden so einfach wird, diese Daten zu durchsuchen. Und ich glaube, denen war auch nicht klar, dass es eben diese Trittbrettfahrer gibt, die dann Erpressungen starten.
Aber das könnte ja vielleicht ein Hinweis sein, dass das vielleicht tatsächlich eher junge, unerfahrene Hacker sind, die ja einfach noch sich dahin ziehen lassen, wo die Masse ist. Mhm. Also Masse statt Klasse. Und die Masse lag ja nun mal in den Nutzerdaten. Ja. Und sich davon haben irgendwie blenden lassen, weil 37 Millionen sind 37 Millionen, ne?
Ja.
Ja. Also ist jetzt so mal meine kleine IT-forensische Analyse. Ich hätte es anders gemacht.
Ich auch.
Das beruhigt mich. Es gab aber auch Nutzer, die sind ja den Rechtsweg dann noch gegangen. Also ich glaube, es gab so einige Sammelklagen. Mhm. Und wie so oft hat man sich dann außergerichtlich geeinigt?
Ja, ich glaube, die haben mit 500 Millionen haben sie die Sammelklage angefangen und sich dann nach über einem Jahr Verhandlung auf 11 Millionen geeinigt. Und die Nutzer müssten dann sich melden, um einen kleinen Anteil davon zu kriegen.
Okay, also was wissen wir jetzt? Wir wissen im Grunde nichts. Genau. Wir wissen nicht, wie eingedrungen wurde. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Wir wissen nicht, was die Hacker heute machen. Wir wissen nur, es gab großen Schaden. Schaden für die Nutzer, der ja teilweise einige bis in den Freitod getrieben hat, was, finde ich, das überhaupt das Tragischste an diesem ganzen Fall ist. Gut, es sind viele Ehen kaputt gegangen, okay, aber dass Menschen sich wirklich keinen anderen Ausweg sehen, finde ich schon sehr, sehr schlimm. Und damit muss auch irgendwie das Hacker-Team leben.
Ja.
Damit müssen nicht nur die Seitenbetreiber leben, damit müssen alle Beteiligten leben, auch die Hacker. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir nichts mehr von denen hören.
Das kann gut sein.
Vielleicht sind das jetzt Priester in irgendwelchen oder Mönchen in Klostern. Man weiß es nicht. Was wir aber wissen, ist, es hat Ashley Madison offenbar nicht geschadet.
Ganz und gar nicht. Das hat mich auch echt überrascht, dass sie weder ihren Namen geändert haben, noch die Seite aus dem Netz genommen haben. Sie haben einfach so weitergemacht. Das Einzige, was sie geändert haben, war den CEO. Und sie haben den Firmennamen der
Betreiberfirma,
der Betreiberfirma, ja, geändert.
Ja, jetzt heißen die irgendwie Ruby Life.
Ja.
Ruby, irgendwie das Logo ist also ein Edelstein, ein Rubin, so ein Piktogramm von einem Rubin. Vielleicht wollen sie jetzt, was soll das symbolisieren? Wir erstrahlen im neuen Glanz. Also sie haben im Prinzip das gemacht, was jeder macht, den CEO austauschen. Wir geben uns einen neuen Anstrich,
ja,
zumindest teilweise einen neuen Anstrich, aber wir machen weiter wie bisher.
Ja, was sie auch noch gemacht haben, das habe ich aber nur aus ihren Pressemitteilungen gelesen, sie haben einen Security Officer, mhm, eingestellt und sie haben noch zusätzlich einen Privacy Officer, der die Nutzerbrille aufhat, wie wir immer sagen.
Hm.
Der nicht nur auf die technische Sicherheit guckt, sondern auch, was könnte denn, was ist mir als Nutzer wichtig?
Mhm. Ich glaube, sie stehen heute ja besser da denn je. Die haben die 37 Millionen Nutzer, von denen wir ja anfangs gesprochen haben, die haben sie bei weitem geknackt. Ich glaube, sie haben ja fast schon das Doppelte jetzt heute erreicht.
Ja.
Die haben täglich etwa 15.000 Neuregistrierungen und das auf einem viel kleineren Markt, weil sie sich ja tatsächlich aus dem internationalen Markt ein bisschen zurückgezogen haben und sich mehr so auf diesen amerikanischen und, ich glaube, asiatischen Raum,
ja,
bis jetzt konzentrieren.
Sie haben sich jetzt aus dem globalen Markt zurückgezogen.
Mhm.
Sie sind in Nordamerika, Südamerika und Teile von Asien unterwegs, Australien,
mhm,
auch.
Mhm.
Aber ja, es geht ihnen gut.
Aber das ist so ein bisschen, das ist wie Phönix aus der Asche, ne? Also man, andere Geschäftsmodelle hätte es knietief in die Krise gerissen. Die,
ja,
stehen stärker da denn je. Man kann einige spannende Zahlen in so einem Report nachlesen, den sie im Zuge der Neufirmierung oder Refirmierung mit einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemacht haben. Und was ich persönlich, also ich will jetzt nicht so irgendwie jetzt, wie soll ich das sagen, beleidigt wirken oder enttäuscht so, aber ich hätte mir auch nicht gewünscht, dass die jetzt irgendwie pleite gehen, weil es hängen ja auch Arbeitsplätze dran und so. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass die vielleicht mal in sich gehen und sagen, okay, wollen wir vielleicht mal unser Geschäftsmodell grundsätzlich überdenken. Auch was jetzt so diese Partnerangebote oder die Parallelangebote, über die wir vorhin gesprochen haben, angeht, wollen wir uns vielleicht mal irgendwie komplett neu erfinden.
Ja.
Aber im Grunde haben sie das gar nicht gemacht. Die machen weiter wie bisher, nur sicherer als vorher.
Ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, Sex sells.
Sex sells, ja. Und die machen jetzt so richtig Werbung für sich im Zuge der Corona-Pandemie, indem die Analysen, selbst aufgelegte Analysen und Umfragen rausgeben, wo sie einmal nochmal deutlich machen, dass das Fremdgeh-Business gerade in Zeiten von Corona nochmal richtig angezogen hat.
Das ist total verrückt.
Die machen so richtig, haben richtig Umfragen gestartet und ihre Nutzer gefragt, wie so das Fremdgehverhalten ist im Zuge einer Pandemie, wenn man ja zu Hause eingesperrt ist. Und ja, die Leute gehen zwar physisch nicht fremd, aber Cybersex an sich hat extrem zugenommen. Und normalerweise haben die jetzt um die 15.000 bis 16.000 Neuregistrierungen im Monat und jetzt sind sie eher so zwischen 17.000 und 18.000.
Aber so scheißig auch deren Businessmodell finde, ein bisschen haben die Nutzer auch Selbstschuld.
Ja, natürlich.
Also das, die sind...
Ja, das ist ja das Problem. Das ist das Problem. Also wer hat hier eigentlich Schuld? Also die Schuldfrage, die finde ich total schwierig irgendwie.
Am Anfang der Recherche bin ich echt davon ausgegangen, ja, die gehen halt fremd.
Selbstschuld.
Selbstschuld. Aber es sind natürlich auch nicht nur Fremdgeher dabei, es sind auch Singles dabei. Es sind gerade in den Ländern, wo gleichgeschlechtliche Partnerschaft nicht akzeptiert wird, ist das natürlich auch ein wichtiges Instrument, um seine Sexualität ausleben zu können. Sie sind nicht 100% schuldig. Aber sie sind alle zu 100% schuld, indem sie so mit ihren Daten umgehen. Dadurch, wenn du dich wo anmeldest und nicht mal einen Registrierungslink kriegst, da müssten sämtliche Alarmglocken schon schrillen. Und auch Nutzer, die ein Passwort und eine User-Kennung für alles Mögliche benutzen. Weil es gab auch einige, die haben dann aus den Daten und den gecrackten Passwörtern versucht, sich bei Amazon anzumelden, sich bei eBay anzumelden. Das hat natürlich auch manchmal geklappt, weil sie ein Passwort für alles benutzen.
Das ist ja ein Rattenschwanz. Oh. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir werden auf jeden Fall in diesem Podcast auch über so ganz generische Themen wie wie agiere ich sicher im Netz sprechen. Das ist hier vielleicht nicht der richtige Raum, aber die Fährte ist auf jeden Fall schon mal gelegt. Ich glaube, wir werden darüber reden müssen.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt, gutes Stichwort. Also angenommen, ich bin jetzt ein Fremdgeher oder, nein, nicht unbedingt ein Fremdgeher, sondern ein Nutzer eines solchen Services. So, und jetzt wollen wir mal in diese Richtung kommen, lernen aus Fehlern. So, was sind denn jetzt von der IT-Expertin die Tipps, wie sollte ich mich verhalten, um, wenn der nächste große Datenhack kommt, eben, ja, vielleicht in diesen Pool zu rutschen, aber eben keine Konsequenzen befürchten zu müssen. Was muss ich da machen?
Also der erste Tipp ist super simpel. Für private Sachen nimm ein privates E-Mail-Postfach.
Okay.
Und wenn das...
Also nicht die Firmenadresse.
Nicht die Firmenadresse. Und wenn das dubiose Sachen sind, dann leg dir auch noch ein eigenes E-Mail-Postfach dafür an. Das ist ja nicht schwer, das sind ja nur ein paar Klicks.
Es gibt übrigens E-Mail-Postfächer, sogenannte Wegwerf-E-Mail-Adressen, die wirklich nur 10 Minuten gültig sind und dann sind sie weg.
Genau.
Also genau die Zeit, die man braucht, um sich zu registrieren, vielleicht noch den Registrierungslink zu klicken und dann wusch, ab in den Cyberspace.
Ja. Und der Registrierungslink ist halt auch schon mal die zweite Sache. Multifaktor-Authentifizierung ist einfach ein Grundstein für Sicherheit. Für dich, aber auch für den Webseitenbetreiber. Eine weitere einfache Sache ist HTTPS. Guck, ob die Seite auch ihre Daten verschlüsselt. Wenn sie es nicht tut, kann nämlich jede Nachricht, die du da schickst, abgefangen werden. Mhm.
Okay. Das heißt, die wird gar nicht gehackt, sondern die ist schon auf dem Weg dahin. Greift die sich jemand?
Genau.
HTTPS oder beziehungsweise wenn eine Seite das nicht hat, das ist doch immer, wenn ich irgendwas eingebe und dann kommt irgendwie diese Seite ist nicht sicher.
Genau.
Ich will aber trotzdem drauf.
Das und irgendwo das. Im Browser ist manchmal auch so ein kleines Schlösschen, was dann auf oder zu ist. Mhm.
Okay.
Bei solchen Sachen ist das schon wichtig. Mhm.
Wissen wir, ob Ashley Madison das hatte oder nicht hatte?
Ich weiß nicht, ob sie es hatten.
Also ich habe auch eine Website, wo ich mir irgendwann mal so ein Zertifikat angeschafft habe und ich war überrascht, dass das irgendwie bei 2,50 Euro anfängt und bis 250 Euro geht. Und da gibt es offenbar auch eine Schmalspur-Variante und eine Deluxe-Variante.
Man hätte ja so einen Service auch ganz einfach im Darknet anbieten können. Mhm. Da hast du dann aber auch die Nachteile der Anonymität. Nämlich, die Nutzer sind so anonym, dass du sie überhaupt nie zurückverfolgen könntest. Wenn jetzt aus diesem Date mit einem echten Mann, nicht mit einem Mailbot, ein wirkliches Date entsteht, er sich dann aber doch nicht so verhält, wie du es dir wünschst, hättest du keine Möglichkeit, das nachzuverfolgen beim Anbieter. Mhm. Insofern, man muss da einen guten Grad an Anonymität finden.
Mhm. Ja. Okay, also das sind natürlich so ein bisschen diese, ich sag mal, Tipps, wenn ich im Netz schon drin bin. Mhm. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Also wenn ich jetzt wirklich, wirklich würde betrügen wollen, dann kann man ja sogar noch, bevor man überhaupt ins Netz geht, schon gewisse Vorkehrungen treffen. Also ich habe mal gelesen, es gibt ja zum Beispiel Messenger, die verstecken sich hinter Taschenrechner-Apps. Mhm. Das sieht dann aus wie ein Taschenrechner und dahinter, und du musst dir wirklich mit dem Code dann registrieren oder den eingeben, dann kommst du überhaupt erst rein in die App. Also es gibt ja schon die Möglichkeiten, einen Ehebetrug, wenn ich den jetzt wirklich vollziehen möchte, den wirklich zu tarnen. Oh Gott, das klingt ja so, als würden wir hier so eine Anleitung zum Ehebetrug geben. Es tut mir so leid. Man muss dazu sagen, fürs Protokoll, wir sind zwei glücklich Liierte. Eine von uns ist verheiratet, die andere ist Liierte. Frauen.
Genau.
Wir haben nicht vor, unsere Männer über das Internet zu betrügen. Aber für die Recherchen gehen wir einfach aufs Ganze.
Absolut. Wobei, also ins Darknet bin ich noch gegangen, aber bei Ashley Madison habe ich mich nicht registriert.
Habe ich auch nicht, aber das Gute ist, musste ich auch nicht. Auch bei YouTube ist dieser Fall unfassbar gut dokumentiert. Und da ist zum Beispiel ein Beitrag von einer Redakteurin, die, und ist auch gar nicht so alt, der Beitrag, lass den mal ein Jahr alt sein oder ein paar Monate, die es einfach mal ausprobiert hat und den Zuschauer mit auf die Reise genommen hat. Da fällt mir aber noch eine Sache ein. Bei YouTube, jetzt muss ich noch mal zwei Schritte zurückgehen zu dem ganzen Thema Auswirkungen. Mhm. Es gibt auch auf YouTube, ich fand das so heftig, einen Mitschnitt von einer Radiosendung.
Oh ja, den habe ich auch gehört.
Da haben sich einige echten Spaß draus gemacht, weil du hast es ja gesagt, es gab extra Suchmaschinen, in die man Namen oder Adressen eingeben konnte.
Ja.
Und dann kam raus...
Ist registriert.
Ist registriert oder nicht. Mhm. Und in dieser, ich glaube, australischen Radiosendung, es war eine Morningshow, konnte man anrufen und sagen, ja, mein Nachbar, der kam mir immer schon so komisch vor. Gib doch mal Michael Mustermann an oder Max Mustermann.
Ja.
Ja, und dann haben die das einfach überprüft. Und dann hat irgendwann eine Ehefrau angerufen.
Und sie hat auch gar nicht viel dazu gesagt.
Die war erstmal ganz locker, flockig. Wie gesagt, man kann es sich auf YouTube anhören. Kleiner Tipp, macht's mal. Mhm. Ja, und dann haben die geguckt. Und dann kam raus.
Er ist registriert.
Er ist registriert. Und was passierte dann?
Sie hat aufgelegt.
Er war aufgelegt. Und das Interessante ist, wie es für so eine Morningshow üblich ist, sind zwei Moderatoren gewesen. Ja. Und das finde ich so interessant. Die sind selbst noch in so einen Streit geraten, ob das jetzt überhaupt richtig war, was sie gemacht haben.
Ja. Einer hat gesagt, ja, es ist ja nicht unser Problem.
Ja.
Und der andere war total dagegen. Er hat gesagt, wir sind zu weit gegangen.
Wir sind zu weit gegangen. Ja. Wir wissen auch nicht, was aus der Beziehung geworden ist.
Nee.
Aber ja, dieser Fall ist einfach so gut dokumentiert. Man kann unfassbar viel von dem, was wir ihm erzählt haben und auch noch vieles mehr nochmal nachempfinden, um auch mal diese Tragweite dieses Falls nachzuempfinden.
Ja. Wer ist denn für dich der böseste Mitspieler?
Oh, schwierig. Also ich bleibe ja immer noch so bei meiner Urthese, dass ich sage, ich finde, dass die Hacker sich auf das falsche Geschäftsmodell gestürzt haben. Ja. Ich glaube, wir wissen ja auch gar nicht, wie viel echter Ehebruch hat stattgefunden.
Weil es ja kaum Frauen
gab. Weil es ja kaum echte Frauen gab. Wir wissen auch nicht, keine Ahnung, wie aktiv die Nutzer waren, ob die sich einmal registriert haben, um auch mal einfach mal zu gucken. Im Prinzip wissen wir relativ wenig über das Verhalten, möchte ich einfach mal sagen. Gut, klar, wir wissen das über die sexuellen Vorlieben, ja. Okay, das konnte man ja nachempfinden.
Aber was ich auch interessant gefunden hätte, ich hätte echt gern mit den Daten gespielt. Es gab da verschiedene Pakete, einmal so ein Starter-Paket mit Credits, die man kaufen konnte, um dann Nachrichten zu verschicken. Und es gab auch noch den Guaranteed Affair.
Oh Gott, aber die Nachrichten, ich gebe dir recht, die Nachrichten, ja, das wäre noch interessant gewesen, aber ich bleibe, wie gesagt, dabei, dass ich es eher begrüßt hätte, wenn man sich eher auf dieses andere Portal gestürzt hätte, Established Man,
ja,
wo einfach, ich finde, die Konsequenzen gerade für die Frauen, für die jüngeren Frauen eventuell die dramatischeren wären.
Ja.
So, jetzt wirst du mich wahrscheinlich fragen, aber was ist denn mit den Sugar Mamas und den Sugar Boys? Ja, okay, müsste da eigentlich auch mit reinfallen, aber wir wissen einfach aus Statistiken und aus, einfach, dass wir einfach aufmerksam Medien konsumieren, dass gerade dieses Sugar Daddy-Prinzip einfach viele Frauen in die Prostitution bringt. Das ist oft der Einstieg. Und wenn, wie gesagt, um auf deine Frage einzugehen, ja, hätte ich den Hack begrüßt? Weiß ich nicht. Also zumindest hätte ich es begrüßt, wenn zumindest irgendjemand sich hingestellt hätte und gesagt hätte oder darauf aufmerksam gemacht hätte, da gibt es ja noch dieses andere Geschäftsmodell.
Ja.
Wie ist es bei dir, Katrin?
Ich finde auch, die anderen Geschäftsmodelle kommen einfach viel zu kurz. Mhm. Die sind deutlich ekelhafter. Ja, ich bin da auch hin und her gerissen.
Mhm.
Am Anfang, wie gesagt, bei der Recherche fand ich ja, die User haben halt selbst Schuld, wer sich da registriert und fremdgehen will. Ich bin immer mehr zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Betreiberfirma auch ganz weit oben ansiedel in der Schuld.
Wegen des Kundenversprechens.
Des Kundenversprechens, weil es sie auch überhaupt nicht interessiert hat.
Mhm.
Als IT-Girl war ich am Anfang auch total auf der Seite der Hacker und fand es gut, dass sie die gehackt haben, weil sonst wäre es ja auch gar nicht rausgekommen. Mhm. Sonst wären die Fembots nicht rausgekommen, sonst wäre die nicht implementierte Löschfunktion nicht rausgekommen. Aber wie sie mit den Nutzerdaten umgegangen sind, was ich ja auch schon vorhin erzählt hatte, das fand ich nicht okay.
Und dazu kommt noch so eine Arroganz. Also die haben ja sich auch sehr bedeckt gehalten in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, als es rauskam. Ich glaube, da ist wirklich, die waren vorher sehr rege auf Twitter unterwegs oder generell in den Social Media. Und du hast teilweise 1, 2, 3 Jahre wirklich nichts mehr von denen gehört. Und dann kam die Neufirmierung. Und dann kommt so dieser super arrogante Post, ich glaube auf Facebook, der wirklich so im Wortlaut lautete, ja, ihr dachtet, wir sind nicht mehr da, aber wir sind wieder da. Stärker als jemals zuvor. Besser, höher, schneller, weiter. Mhm. Und das ist jetzt die versteckte Botschaft. Wir machen genauso weiter wie bisher. Und ich fand das so arrogant, und auch so wertebefreit.
Ja.
Irgendwie. Also die sind jetzt natürlich, man muss ihnen zugutehalten, ganz stark in Gänsefüßchen, dass sie jetzt wirklich, sagen wir zumindest, danach gerüstet haben, dass es eine Parität gibt zwischen Frauen und Männern, dass es die Fembots nicht mehr gibt und dass Frauen ja jetzt auch einfach mehr in den Genuss kommen sozusagen.
Der Affäre.
Der Affäre. So, okay. Aber ansonsten haben sie nichts geändert.
Nö.
Wie man in Berlin sagen würde, wo ich mal eine Weile gelebt habe. Nichts gelernt, gelernt vielleicht schon, aber einfach nichts geändert, weil, wie heißt es so schön, Sex Health.
Sex Health.
Genau. Und das ist einfach ein wunderschönes Schlusswort für diesen Podcast. Das war der Fall Ashley Madison, der erste Fall in dieser Podcast-Reihe Mind the Tech. Wir haben noch viele weitere Fälle, wo Hacks mit im Spiel sind, wo es einfach auch um echte Schicksale geht. Für heute machen wir erstmal Schluss und wir freuen uns, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, tschüss und
mach's gut!